So, dann begrüße ich die, die sich das zu Hause anhören. Wie gerade erwähnt, ein Übungsabend fängt ja normalerweise mit etwas Stille an, 20 Minuten, eine halbe Stunde, um im Hier und Jetzt einfach mal ein bisschen anzukommen und vom Alltag wegzukommen. Das machen wir heute Abend auch, aber ich biete euch drei verschiedene kleine einfache Übungen an. Nur ein paar Minuten. Das heißt, für die, die es zu Hause haben, werden wahrscheinlich die Pausen rausgeschnitten. Die müssen halt einmal zwischendrin auf Pause drücken. Aber auch nicht länger als 5 bis 10 Minuten die Übungen machen. Es geht nicht darum, jetzt irgendeinen besonderen Zustand zu erreichen, sondern sich einfach auf diese Übungen, diese verschiedenen, einzulassen. Und einfach mal so machen, wie ihr das versteht. Und nach den drei Übungen können wir mal drüber reden. Ja? Dann machen wir mal Übung 1. Wendet mal eure volle Achtsamkeit oder so gut wie ihr könnt auf euren Sitzkontakt. Volle Achtsamkeit auf den Sitzkontakt. Kommt jetzt Übung 2. Richtet euren gesamten Fokus voll und ganz oder so gut wie ihr es halt könnt auf euren Sitzkontakt. Voller Fokus auf den Sitzkontakt. So, und jetzt die dritte und letzte Übung. Nochmal. Diesmal konzentriert ihr euch voll und ganz oder im Rahmen eurer Möglichkeiten auf euren Sitzkontakt. So, das waren jetzt dann doch einfache, aber dann durchaus verschiedene Übungen. Irgendwelche Anmerkungen? Stille. Ihr habt jetzt also drei verschiedene Übungen gemacht, ja? Hat überhaupt jemand mitgemacht? Waren das für dich drei verschiedene Übungen?
Nein.
Nein, aber für alle anderen schon.
Es wird immer etwas anders ausgefallen bei jedem Mal.
Aber du hast dreimal was Verschiedenes versucht.
Versucht dasselbe.
Ah ja. Alle anderen haben keine Anmerkung. Na gut. Ich kann dann mit dem arbeiten, was zurückkommt. Wenn man mir diese drei verschiedenen Übungen angeboten hätte, dann hätte ich schon auch dreimal das Gleiche gemacht. Weil für mich umgangssprachlich Achtsamkeit, Fokussierung und Konzentration Synonyme sind für Sammlung. Ich achte auf etwas, ich fokussiere mich auf etwas, ich konzentriere mich auf etwas. Und das sind für mich verschiedene Begriffe, die aber letztlich auf das Gleiche hinweisen. Jetzt ist die Frage, wie heißt denn Sammlung auf Pali? Lasst euch Zeit, vielleicht fällt es jemand ein.
Samadhi.
Samadhi. Und wie wird Sati im Regelfall übersetzt?
Achtsamkeit.
Das heißt, Sati ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist das gleiche wie Konzentration oder Sammlung. Und das ist ja bekanntlich Samadhi. Also Sati ist Samadhi. Hä? Und das ist ja wohl nicht ganz die Wahrheit. Das ist ein eklatanter Widerspruch zu allem, was wir in den Lehren lesen. Das große Problem ist, dass dann viele Leute diese Unterscheidung gar nicht kennen oder sich keine Gedanken drüber machen. Denn das, was da als Sati oder Achtsamkeitsübungen so in dieser großen Achtsamkeitswelle, die wir jetzt überall haben, verkauft wird und vor allem verkauft wird, sind eigentlich durchgehend Übungen der Sammlung und Konzentration. Es ist natürlich die Frage, ist es ja dann deswegen verkehrt, macht man da was falsch, wenn man so Sammlungsübungen macht? Keineswegs. Also das gibt aus meiner Sicht vier gute Gründe, diese sogenannte Achtsamkeitsübungen zu machen, und zwar ohne jeden Jux und Hintergedanken. Es gibt mehr als genug Studien, die belegen, dass die Leute, die diese Übungen intensiv und regelmäßig machen, psychisch Vorteile haben. Sie sind stabiler, sind ruhiger, sie können sich, welch Wunder, besser konzentrieren. Das ist hinreichend dokumentiert. Und da wir Körper und Geist zwar unterscheiden, aber nicht trennen können, ist es auch kein Wunder, dass die Leute sich oft körperlich besser fühlen, weniger Verspannungen haben, besseres Wohlbefinden bis hin zum stärkeren Immunsystem, gibt es auch auf die verschiedensten Studien. Also Körper und Geist profitiert mit Sicherheit von diesen Übungen. Und es gibt aber noch ein paar andere Aspekte. Also wenn solche Menschen jetzt dann weniger gestresst sind, weniger hektisch, weniger aggressiv, dann ist es natürlich ein sozialer Vorteil. Und bei allem durchaus angebrachten Respekt vor dem geologisch-klimatischen Wandel, also dieser meteorologische Klimawandel, der soziale Klimawandel macht mir mehr Sorgen. Und da wäre es schon gut, wenn viel mehr Leute ruhiger, besonnener wären, konzentrierter und nicht sofort immer von ihren Emotionen mitgeschleudert werden würden. Und natürlich hat das Ganze einen ökologischen Vorteil, weil wenn Leute feststellen, dass man nicht in der Weltgeschichte rumfliegen muss und sich Wund konsumieren muss, um sich gut zu fühlen, dann wäre das ja auch ökologisch von Nutzen und wird auch dem Klimawandel nicht schaden. Das klingt ja alles schon mal sehr schön. Und aus diesen vier Gründen darf diese Achtsamkeitswelle zu einer riesigen Flutwelle werden und es können ruhig ein paar hundert Millionen Menschen mehr sein, die das machen. Nur aus Dhamma-Sicht, also aus der Lehre des Buddha, ist eine solche reine Konzentrationsübung, die da verkauft wird, nicht genügend, wenn nicht sogar bedenklich. Wir können uns ja mal ganz kurz anschauen, was solche Leute bewegt, solche Übungen zu machen, die ja zunächst einmal wenig spektakulär sind. Also man soll sich da irgendwo hinsetzen und auf seine Atmung achten oder beim Gehen auf den Fußkontakt, und das ist alles nicht sehr aufregend. Warum lassen sich Leute noch dazu gegen Gebühr auf sowas ein? Weil sie und zufrieden sind. Weil sie eine Aversion gegen ihr Leben und ihren Zustand haben, so wie er ist. Aversion, Dosa, ich will nicht so sein, wie ich bin. Vibhavatana. Sie haben den Wunsch, anders zu sein. Konzentrierter, ruhiger, gelassener. Bhavatana. Und das ist natürlich auch die Gier dabei nach diesen schönen Zuständen, von denen man oft hört. Ah, ich will das auch erleben. Das ist Lopa. Wir haben also Gier und Aversion, Bhavatana, Vibhavatana. Und dann haben wir noch die irrige Annahme, wenn ich solche Übungen lang und oft genug mache, dass das dann irgendwann mal einrasten kann und dann bin ich dauerhaft glücklich. Das ist Verblendung. Das heißt, wir haben Gier, Hass und Verblendung. Und das sind ja bekanntlich die Ursachen von Dukkha. Zu glauben, dass man dem Problem dadurch Herr wird, dass man die Ursachen kultiviert, ist ja wohl weniger sinnvoll. Wenn das Menschen machen, die von der Lehre Buddhas keine Ahnung haben, ist das ja in Ordnung, weil die Leute wollen Wohlbefinden, also Wellness, und dagegen spricht überhaupt nichts. Wenn ich nur Wellness will, dann kriege ich das. Für Dhamma-Praktizierende ist es allerdings fatal, und vor allem, wenn man dann in Seminarhäusern, sogenannten buddhistischen Seminarhäusern, feststellt, dass die Leute eigentlich dort Dukkha kultivieren, finde ich es äußerst fragwürdig. Was dann auch noch in dem Zusammenhang oft zu hören ist, so Menschen, die diese sogenannten Meditationen machen, dass sie schöne Meditationen erleben. Und das wollen sie ja, schöne Meditationen. Das heißt, sie machen die Übung und haben ein angenehmes Gefühl. Und wenn das angenehme Gefühl ausbleibt, weil man halt nicht so gut konzentrieren kann und unruhig ist, Schmerzen hat, unangenehm, dann ist es auch keine schöne Meditation. Der Begriff Meditation ist nicht eindeutig definiert und gesetzlich geschützt. Jeder darf damit unterbezeichnen, was er will. Aber einen mehr oder minder erzwungenen Zustand, der so lang hält wie Sushi in der prallen Sonne, als Meditation zu bezeichnen, ich weiß nicht. Außerdem geht es ja eigentlich darum, eine Einsicht zu gewinnen in diese Struktur unseres Daseins, in diesen prozesshaften Charakter, der uns immer in Samsara rumschleudert, und den dann zu erkennen und aufzulösen. Und ich frage mich, welche Einsicht man durch eine schöne Meditation gewinnen möchte. Außerdem ist es auch mal interessant, sich dieses Zustandekommen einer schönen Meditation anzuschauen. Man nimmt irgendein Objekt, möglichst einfach, also Atmung, Heben und Senken der Bauchdecke, irgendein Mantra, Bhutto oder Om oder ein Koan im Zen wird es auch gern genutzt. Und da passiert dann das, was der Zen-Meister Kurosawaki mal nannte, den Geist in die Ecke treiben. Das funktioniert dann so. Weil wenn ich das schaffe, dass mein ganzes Erleben von nichts anderem ausgefüllt ist, als von einem Wort oder ein Wort, das mit irgendeiner Körperfunktion kombiniert ist, und das wirklich mein ganzes Erleben ausmacht, dann ist kein Platz mehr für Vergangenheit, für Zukunft, für Beruf, für Familie, für Krankheit, für irgendwas. Das heißt, das Ego mit seinen ganzen Auswüchsen wird ziemlich reduziert und damit wird auch Dukkha reduziert. Ja, wie soll sich das anfühlen, wenn sich mal Dukkha in die Ecke getrieben auf Sparflamme geht? Natürlich ist das schön. Die Frage ist nur, was passiert, wenn der Geist aus der Ecke wieder rauskommt und sich wieder entfaltet. Dann haben wir den gleichen Senf wie zuvor. Und es gibt ja auch Leute, die immer, wenn sie mit den Nerven am Ende sind, alle halbe Jahr auf den Retreat fahren, weil es da so schön ist, dann laden sie ihre Batterien wieder auf und dann gehen sie beglückt nach Hause und nach einem halben Jahr fangen sie wieder von vorne an. Gut, so. Und das Problem ist, dass es ja nicht nur mit in diesen Übungen begrenzt ist, sondern mit zunehmendem Alter funktioniert es ohnehin nicht mehr so gut. weil der Körper nicht mehr so mitmacht und die Bedingungen vielleicht nicht gegeben sind. Ich kann nicht mehr so hinreisen zu den Retreats, wo ich will. Der Lehrer stirbt vielleicht. Man hat Probleme mit der Familie und, und. Und dann passiert etwas, was ich leider schon öfter von altgedienten Buddhisten hören musste. Wenn die schönen Meditationen dann ausbleiben, kommt der Spruch, ach, der Buddhismus taugt doch gar nichts. Das ist, naja, was soll ich da sagen, der Buddhismus hat noch nie was getaugt. Das dürfte ja auch der Grund sein, warum der Erhabene ihn nie gelehrt hat. Er hat keinen Erwachtismus gelehrt, sondern das Einzige, was er in 45 Jahren gelehrt hat, war Dukkha und die Auflösung von Dukkha. Was ist Dukkha, wie kommt es zustande und aufgrund seiner kausalen Struktur ist es auflösbar und wie das gehen soll. Darum geht es und nicht um ein temporäres Wohlbefinden. Wenn man natürlich Dukkha immer mit Leiden übersetzt, kommen manche Leute auf die Idee, wir müssen das Leiden wegmeditieren, damit wir uns dann dauerhaft gut fühlen. Das funktioniert nicht. Dann gibt es ja auch, besonders wenn es für die, die sehr talentiert sind mit der Sammlung, diese sogenannten Jhanas, die sich ja äußerst angenehm anfühlen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und bereits da weist der Erhabene auf fatale Folgen hin, wenn diese sogenannte Achtsamkeit, die eigentlich Sammlung ist, ohne jede Weisheit geübt wird. Ich lese mal kurz was vor, damit wir den Erhabenen hören. Da ihr Mönche gewinnt einen Mensch, ganz abgeschieden von den Sinnendingen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, die mit Gedankenfassen und Überlegen verbundene, in der Abgeschiedenheit geborene, von Verzückung und Glücksgefühl erfüllte erste Vertiefung. Der gleiche Text für alle anderen Vertiefungen. Daran erfreut er sich nun, hat Verlangen danach, fühlt sich darin glücklich, dabei verharrend dahin geneigt, häufig darin verweilend, ohne darin nachzulassen, erscheint er nach dem Tod unter den Göttern der Brahma-Welt wieder. Deren Lebenszeit aber währt eine Weltperiode. Das heißt, nicht nur besonders schön, sondern auch noch besonders lang, was man da zu erwarten hat. Ein Weltling nun, der seine Lebenszeit dort abgelebt hat und so viele Jahre wie eine Lebenszeit jener Gottheit währt, dort vollständig zugebracht hat, geht zur Hölle, zur Tierwelt oder ins Gespensterreich. Ja. Das heißt, das Ganze ist nichts weiter als ein großer Höhenflug wie eine Rakete, die aber keine Tragflächen hat und man stürzt nur aus großer Höhe wieder ab. Es ist auch irgendwo scheinbar nicht so bekannt, dass diese Jhanas nicht dazu da sind, um da nur gemütlich drin abzuhängen, sondern es gibt da was zu tun, und zwar in allen Jhanas, also fast allen, auch in den Arupa-Jhanas bis hin zum Gebiet der Nichtzeit. Und was Ananda ist der Pfad, der Weg zur Überwindung der fünf niedrigen Fesseln? In Abgeschiedenheit von jeglicher Vereinnahmung, mit der Überwindung unheilsamer Geisteszustände, mit völliger Stillung körperlicher Trägheit, tritt da ein Bhikkhu ganz abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen in die erste Vertiefung ein, die von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet ist. Vitaka und Vichara kommen noch dazu. Und er verweilt darin mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind. Bis dahin, klar, man verweilt, schön, aber was auch immer darin an Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung, Bewusstsein existiert, er sieht diese Zustände als vergänglich, als Dukkha, als Krankheit, als ein Geschwür, als ein Stachel, als Unglück und Leid, als fremd, als etwas, das sich auflöst, als leer, als Nicht-Selbst. Er wendet seinen Geist von diesen Zuständen ab und lenkt ihn so zum todlosen Element. Das ist das Friedvolle, dies ist das Höchste, die Stillung aller Gestaltung, das Loslassen aller Vereinnahmung, die Vernichtung allen Begehrens, die Lossagung, das Aufhören, Nibbana. Also ganz klar, selbst in diesen Zuständen wird noch gearbeitet, wird noch was getan und nicht nur einfach verweilt. Dhamma-Praxis ist keine Art von Zerebralaskese, wo man sich dann in einen gedankenlosen, grinsenden Sitzzombie verwandelt, sondern Das sind Aufgaben. Und das gilt für alle diese Zustände. Das heißt, den Geist mit einer Methode in einen angenehmen Zustand zu bringen, ist wertvoll, aber wenn man dann nichts daraus macht, dann habe ich keine schöne Meditation, sondern eine schöne, sehr angenehme Verschwendung kostbarer Lebenszeit. Es gibt noch ein weiteres Kuriosum, nämlich dann, dass so eine Art Atembetrachtung gelehrt wird, wo es heißt, man soll jetzt sich auf die Nasenspitze oder auf die Bauchdecke oder auf irgendwas konzentrieren und sich Mühe geben und wenn der Geist abschweift, dann immer wieder zurück, immer Mühe geben. Das wird, diese Mühe wird als Samavayama, rechtes Bestreben, rechtes Bemühen tituliert. Und irgendwann, wenn man sich lang genug darauf achtet, dann wird der Atem ganz fein und irgendwann geht dann der Geist in die Jhanas über. Das heißt in Samadhi. Das heißt, Sati verwandelt sich in Samadhi. Also wir haben dann auf einmal nicht mehr den achtfachen, sondern so einen kuriosen siebenfachen Pfad. Sehr eigenartig. Mal ganz abgesehen davon, dass diese Art von Atembetrachtung nirgends in den Sutten zu finden ist, muss man vielleicht auch mal sich klar machen, dass im Übungsfeld Samadhi drei völlig unterschiedliche Faktoren sind. Vayama, Sati und Samadhi. Das eine nennt sich dann Anstrengung oder Bemühung. Das andere ist, ja, ich nenne es mal eher Gewahrsein oder Aufmerksamkeit. Und dann ist noch diese Sammlung und Konzentration. Und wie schon diese einleitenden Übungen gezeigt haben, wird das sehr leicht verwechselt. Und man sollte sich dann klar machen, entweder ist Sati mit Achtsamkeit ungeschickt übersetzt, da muss man sich besser einen anderen Begriff mal für sich selber suchen, im Hinterkopf immer mitdenken, oder man soll sich im Klaren sein, dass Achtsamkeit und Sammlung dann zwei Paar Stiefel sind und Achtsamkeit jetzt keine stupide Konzentrationsübung ist. Kommt dann noch ein bisschen dazu. Sati bedeutet ja nicht nur Gewahrsein, also mitkriegen, was passiert, sondern auch sich erinnern, um was es geht. Weil also dieses stupide Hinglotzen und gucken, ja, ich weiß, was passiert, ich kriege alles mit, aber ich weiß gar nichts damit anzufangen, nützt ja auch nichts. Wie es in der M35 heißt, er ist achtsam, ausgestattet mit der höchsten Form klar unterscheidenden Gewahrsams, sodass er die Dinge, die vor langer Zeit gesagt oder getan wurden, sich ins Gedächtnis zurückrufen und erinnern kann. Das gehört dazu. Sati ist dann bildlich gesprochen sowas wie ein Steuermann. Der weiß, welchen Kurs das Schiff jetzt gerade hat, aber auch weiß, welchen es haben sollte und eine eventuelle Abweichung korrigieren kann. Ich schlage dann mal den Begriff Aufmerksamkeit vor, also mit dieser doppelten Bedeutung oder diesen beiden Aspekten. Erstmal dieses Aufmachen am Anfang für die Lehre, dass ich überhaupt was mitkriege vom Dhamma, dass ich mir das dann auch merke und dann in der eigenen Anwendung aufmache und den Geist als das erlebe, was er ist und was darin alles stattfindet und ich das beobachten kann und bewerten und beurteilen kann und mir das Gemerkte in Erinnerung rufen kann, damit ich dann auch weiß, was ich zu tun oder zu unterlassen habe. Das heißt aber nicht nur, dass es jetzt unterschiedliche Begriffe sind, sondern Sati und Samadhi können auch völlig unabhängig voneinander auftreten. Also ich habe schon seit vielen Jahren immer wieder Leute kennengelernt, die mir geklagt haben, sie können sich nicht konzentrieren, ich bin so nervös, das war wieder so eine Scheißmeditation. Und immer wenn ich dann die Frage stelle, aber woher weißt du das? Sind die dann etwas irritiert? Und dann machen sie weiter mit dem Jammern oder sie wechseln das Thema. Dabei ist es aber genau das die entscheidende Frage. Wie kann ich denn diese Aussage überhaupt machen? Dazu muss ich ja irgendwas mitkriegen. Das ist bereits der Fußabstreifer von Sati. Ich kann 100% Sati haben und 0 Samadhi. Wenn ich zum Beispiel völlig nervös, völlig zerstreut bin, der Geist hüpft wie wild umeinander, aber ich kann es ganz klar bewusst mitkriegen, in welchem Zustand der Geist ist. Sati, Gewahrsein ist da und die Hindernisse werden gerade erkannt. Hohe Rastlosigkeit, Gier, Übelwollen, was auch immer und keinerlei Sammlung. Sati ist da, Samadhi ist nicht da. Umgekehrt, was die meisten Menschen kennen, ist Samadhi, Sammlung, Konzentration, Vertiefung ohne Sati. Das kennen alle kleine Kinder im Spielen völlig vertieft, kriegen nichts mehr mit. Menschen bei Computerspielen, wenn man ein Buch liest, beim Kino oder sonst irgendwas. Wir sind hochkonzentriert. Wir sind sehr konzentriert, kriegen aber überhaupt nichts mehr mit. Wir kriegen auch gar nicht mit, dass wir uns in diesem Geistesinhalt verlieren. Samadhi ohne Sati. Und das ist das, was der Virya letztes Mal schon erwähnt hat, dass es ja diesen Aseka, also den Arahant, den vollkommen Erwachten gibt, für den ist Sati voll etabliert, immer 100% da. Der Seka, der Übende, Lernende auf dem Weg, hat mal mehr, mal weniger Sati, seine Aussetzer, wie so ein Motor, wo Luft in der Benzinleitung ist, das stottert, sprotzt, dann geht es mal wieder los. Muss halt geübt werden, aber es gibt tatsächlich die Menschen, die Sati gar nicht kennen. Und es geht nicht nur um ein Mitkriegen, dass ich irgendwo ein bisschen was mitkriege, was gerade Sache ist, sondern Sati im Sinne von Samasati, also diese rechtes Gewahrsein im Sinne der Dhamma-Lehre, ist ein Wissen ums Mitkriegen. Das muss man erstmal erlebt haben. Und ich erinnere mich, das war schon ein paar Jahre her, wo ich dann Sati zum ersten Mal als Sati erlebt habe. Und das ist hochinteressant, wenn man beobachten kann, dass der Geist auf etwas konzentriert ist und dass er vielleicht nicht vollständig konzentriert ist und nebenbei rumhopst und so und was da alles für Gedanken nebenbei auftauchen, obwohl man ja eigentlich auf was konzentriert ist. Und das kann man anschauen. Aber der entscheidende Moment war, wo mir das bewusst wurde. Wow, während da Konzentration ist, ist da eine Instanz, die mitkriegt, was abläuft, ohne involviert zu sein. Was ist? Oder das Erkennen ist nicht das Erkannte. Oder der Lehrer vom Ajahn Munindo mal gesagt hat, der Geist ist nicht sein Inhalt. Darüber kann man mal nachdenken und auch beobachten. Gut, also es geht darum, das unterscheiden zu lernen und mitzukriegen, dass wir sehr oft konzentriert sind, mehr als wir eigentlich brauchen. Und es ist von klein an schon, bereits im Kindergarten, in der Schule fangen wir an, Konzentrationsübungen zu machen. Ihr müsst euch mal überlegen, wenn ihr lesen, was lesen eigentlich heißt, was das für eine Fokussierung ist. Filme anschauen, Computerspiele, in der Arbeit, beim Straßenverkehr. Wir sind ständig konzentriert. Wir leben in einer Welt, die völlig anders ist als vor 500.000, 2.000 Jahren, wo die Leute wesentlich mehr mit einem offenen Geist rumgelaufen sind und sich nur gelegentlich nur auf ihre Arbeit konzentrieren mussten, sind wir ja fast durchgehend konzentriert. Und dann gibt es Menschen, die dann müde abends nach Hause kommen und versuchen zu meditieren und ihren völlig erschöpften Geist dazu zwingen wollen, sich weiter zu konzentrieren, und dann sind sie dann völlig frustriert, dass das nicht klappt. Und dann gibt es auch noch Menschen, die durchaus eine sehr starke, langanhaltende Konzentration aufbringen können, aber weil die halt auch kein Sati haben, kriegen die das nicht mit und dann versuchen die sich auf dem Kissen noch mehr zu konzentrieren. Das ist ungefähr so, wenn ich jetzt diesen Klöppel oder was da habe, ich muss den schon packen, damit er mir nicht aus der Hand fällt, aber das reicht. Wenn ich jetzt anfange, den zu quetschen, dann tut mir sehr bald die Muskeln, die Sehnen, die Gelenke weh. Und genau das ist das, was manche Leute dann auf dem Kiffen probieren. Sie sind bereits konzentriert, kriegen es nicht mit und dann versuchen sie sich noch mehr zu konzentrieren. Das kann auch ins Auge gehen und ich kenne mehr als eine Person, die von einem Betrieb zurückgekommen ist und danach ernsthafte Probleme hatte, weil man sich auch durchaus in Psychosen reinmeditieren kann, weil gerade so Leute, die einen gewissen Perfektionsanspruch haben und starken Willen, die können sich ordentlich wegschießen und ich kenne einen Menschen, der danach mehrere Monate therapeutische Begleitung gebraucht hat, weil, wenn wir unsere Fähigkeit zur Konzentration anschauen, wir können das mit der Taschenlampe vergleichen, ohne die einfach nur so eine Halogenbirne frei rausstarrt. Wenn wir die vor uns hertragen, dann sind wir geblendet, das leuchtet in alle Richtungen. Was wir brauchen, ist ein Reflektor, der das Licht bündelt. Das ist die Aufgabe von Vayama, Sati und Samadhi. Wir suchen uns erst ein heilsames Gebiet aus, richten uns drauf und dann achtet Sati, dass es da drauf bleibt. Man kann allerdings diese Sammlung, diese Bündelung der Aufmerksamkeit auch übertreiben. Und bei der Lampe hieß das, ich mache aus einer Lampe einen Laserpointer. Die ganze Energie auf einen Punkt. Aber versucht um einen dunklen Keller mit einem Laserpointer was zu sehen. Oder mit einem Auto, das zwei Laserpointer hat, durch die Nacht zu fahren. Man sieht halt nichts mehr. Und das ist nicht das, was der Buddha lehrt, wo er sagt, wir sollen uns immer auf einen Punkt fixieren. Die Alltagskonzentration, die wir aufbringen, reicht durchaus aus. Und da gibt es auch den Begriff der Einspitzigkeiten. Ich habe schon mal gesagt, wenn man das versteht im Sinne von Spitze, Bergspitze, also Dufa-Spitze, Alpspitz, Zugspitz, wir besteigen halt nur einen Berg und nicht alle Berge gleichzeitig. Wir suchen uns ein Thema aus und je höher wir kommen, umso feiner wird das Ganze auch. Dann bin ich einverstanden, aber Einspitzigkeit ist nicht der Tanz auf der Nadelspitze, wo ich dann meine Bauchdecke oder meine Nasenspitze fokussieren muss. Das Sati und Samadhi, was völlig Verschiedenes ist, es geht ja auch aus den Indriyas und Balas hervor, was der Virya erstmal gesagt hat. Sati ist die Instanz, die zum Beispiel Samadhi ausgleicht. Samadhi muss ausgeglichen werden durch Virya, was gern mit Energie übersetzt wird, aber mir gefällt Tatkraft besser. Die Kraft, etwas zu tun und nicht statisch auf einem Punkt zu sein. Das muss ausgeglichen werden. Wenn ich einfach nur noch versuche, den Geist stillzulegen, dann habe ich vielleicht Samadhi, aber ich kann damit nichts anfangen. Und dazu brauche ich aber Sati, dass das kontrolliert und mitkriegt. Und bei den Bhujangas ist den Erwachungsfähigkeiten oder Erwachungsgliedern ist es auch so, dass der Habene ganz klar sagt, es gibt eine Zeit, wo zum Beispiel die Sammlung zu üben ist und es gibt eine Zeit, wo sie nicht zu üben ist, weil es einfach nicht angebracht ist, da müssen andere Sachen geübt werden. Aber Sati brauchen wir immer, da kann man nichts verkehrt machen. Wir können nie zu viel Gewahrsein haben, weil mehr als alles mitkriegen, was im Geist stattfindet, kann nicht passieren. Das heißt, wir müssen Sati und Samadhi unterscheiden lernen und uns auch klar machen, dass diese Punktfokussierung auf einen Körperpunkt oder einen Begriff nicht sinnvoll ist. Man muss sich da mal anschauen, zum Beispiel, was jetzt Samavayama, also rechtes Bemühen, eigentlich heißt. Rechtes Bemühen hat vier Komponenten. Wir sollen unheilsame Gedanken, die bereits da sind, wegschaffen und neue am Aufsteigen hindern. So weit, so gut. Das heißt, wir schaffen schon was aus dem Geist. Aber wir legen ihn nicht still, weil der zweite Teil vom rechten Bemühen heißt, heilsame Gedanken hervorbringen und zu etablieren. Da ist nicht die Rede davon, die große Pausetaste zu drücken. Und es gibt sogar Lehrreden, wo der Buddha in der Nacht vor seinem Erwachen mit allem anderen beschäftigt war, nur nicht mit irgendeiner gedankenlosen Trance, sondern er hat unglaublich viel reflektiert. Und genau dann sind wir wieder beim wesentlichen Thema, was Dhamma-Praxis ist. Das ist ja Information, Reflexion, Kontemplation oder Wissen, Verstehen, Erleben. Ich brauche sicher Information, was ich nicht weiß, kann ich nicht verstehen. Und das, was ich nicht verstanden habe, werde ich entweder nicht erleben oder ich habe ein Erleben, das ich nicht verstehen kann. Aber wir müssen bis auf die Erlebnisebene. Und dazu brauche ich sicher irgendein etwas, worauf ich mich fokussiere, mit dem ich arbeiten kann. Aber alles, was der Buddha uns empfiehlt, womit wir arbeiten können, sind keine Punkte oder kleine Spitzen oder sowas. Sämtliche Anusatis haben einen Inhalt. Buddha Anusati besteht nicht darin, eine Buddha-Figur anzustarren. Wenn man sich Dhamma Anusati aufsetzt, das ist eine ganze Liste von Punkten, die da aufgezählt werden. Für Körperbetrachtung braucht man auch etwas mehr als ein Schminkspiegel. Also die Grundpfeiler der Achtsamkeit, Satipatthana, beschäftigen sich mit Reflexion über den Körper, Reflexion über die Gefühle, Reflexion über Herz oder Geist und Reflexion über die Dhammas, die Erscheinungen und Phänomene. Das sind alles umfangreiche Themen. Und wenn ich einen netten Spruch von mir ja vom letzten Mal verallgemeinern darf, es sind Anusatis und die Satipatthanas und nicht die Anusamadis und Samadipatthana. Es geht um Gewahrsein von etwas und nicht punktgenaue Konzentration. Die fünftäglichen Betrachtungen, umfangreich. Die Brahmaviharas, umfangreich. Es ist vollkommen gleich, womit ihr arbeitet. Oder vielleicht nochmal wieder daran erinnern, die vier edlen Wahrheiten. Das ist kein Anfängerwissen, das ist die gesamte Lehre. Und jede der vier edlen Wahrheiten ist eine Aufgabe. Die edle Wahrheit vom Dukkha-Mönche ist zu durchschauen. Die edle Wahrheit von der Dukkha-Entwicklung ist zu überwinden. Die Wahrheit von der Dukkha-Auflösung ist zu verwirklichen. Und die Wahrheit von dem zur Auflösung von Dukkha führenden Vorgehen ist zu entfalten. Da haben wir immer was zu tun. Wenn man also die Praxis auf irgendein Objekt reduziert, das eventuell mit dem Dhamma überhaupt nichts zu tun hat, dann ist halt die Frage, was da irgendwie passieren soll. Jetzt ist natürlich die Frage, beziehungsweise ich lese euch nochmal kurz zwei kleine Lehrreden vor, wegen Sati. Da aber, ihr Mönche, ist Nandas Achtsamkeit, oder sagen wir mal Gewahrsein, und Wissensklarheit. Da merkt Nanda, wie die Gefühle in ihm aufsteigen, wie sie bestehen, wie sie verschwinden. Er merkt, wie die Wahrnehmungen in ihm aufsteigen, wie sie bestehen, wie sie verschwinden. Er merkt, wie die Gedanken in ihm aufsteigen, wie sie bestehen, wie sie verschwinden. Doch auch Achtsamkeit und Klarbewusstsein haben eine sich ernährende Bedingung und sind nicht ohne solche Bedingungen. Und was ist die ernährende Bedingung des Gewahrseins und der Besonnenheit? Weises Reflektieren, hätte man zu antworten. Also auch immer wieder darauf hingewiesen, dass reflektiert wird, dass beobachtet wird und auch Erkenntnis, also Einsicht, Vipassana, heißt ja, ich muss irgendwas haben, um Einsicht zu gewinnen. Natürlich könnte es die Frage auftauchen, warum dann auch altgediente und erfahrene Nonnen und Mönche dann trotzdem solche Übungen anbieten. Mach Butto. Achte einfach auf deinen Heben und Senken der Bauchdecke. Beim Gehen einfach nur gehen. Das ist, liegt jetzt nicht daran, dass die alles Napfnasen sind, die keine Ahnung vom Dhamma haben, sondern es ist ja auch durchaus sinnvoll, dem Geist zu helfen, in einen Zustand zu kommen, wo er was betrachten kann. Ich möchte es mal bildlich darstellen. Wenn wir unseren Geist vorstellen wie so einen Duschkopf, wo ständig irgendwo was rausprasselt. Wir haben ganz, ganz viele Sinneswahrnehmungen aller Arten, die sich ständig verändern, alle begleitet von Gefühlen. Das heißt, wir haben ständig Empfindungen, Emotionen und das Ganze soll irgendwo sinnvoll und heilsam irgendwo gebündelt werden, damit dann Sammlung entsteht. Und vielleicht auch mal über das Wort Sammlung nachdenken. Sammlung heißt Ansammlung, Konzentration. Wenn ich mit der Spendendose eine Sammlung mache, dann sammelt sich da Geld. Wenn sich im Toten Meer immer mehr Salz ansammelt, steigt die Konzentration des Salzgehalts. Das heißt, es muss sich schon irgendwas ansammeln, damit ich überhaupt in der Lage bin, mal eine Einsicht in irgendwas zu kriegen. Was sammelt sich an, wenn ich immer nur Hutto sage? Oder wenn ich das Heben und Senken der Bauchdecke? Das heißt, wenn der Duschkopf über dieser Flasche ist, in der ich jetzt irgendwas sammeln möchte, dann geht das meiste daneben. Und deswegen ist ein Trichter sehr sinnvoll, um meinen ganzen Gedankenstrom zu bündeln. Und das ist so ein Aufhänger, so ein Wort oder so eine Funktion, zu der man immer wieder zurückkommen kann. Es ist hilfreich, wenn man dann abschweift, dass man immer was hat, was man sofort aufgreifen kann, den Geist erstmal wieder ein bisschen beruhigt, weg von dem, was stört, das Unheilsame, und dann sich erinnert, um was es geht und wieder zur Sache kommen. Und auf diese Weise kann ich natürlich so ein Wort oder so eine Körperfunktion nutzen. Ajahn Chah benutzt den Begriff des Anheben des Geistes, wie Chakra, und dann Vitara ist dieses Dabeibleiben. Für mich ist es so ein Bild wie so ein Handtuchhalter, so ein Haken. Wenn ihr in irgendein öffentliches Bad geht, in ein Hallenbad oder in einen Campingplatz oder was, dann wollt ihr euer Handtuch ja auch nicht auf den versifften, nassen Boden legen. Also ich brauche schon einen Haken, wo ich das aufhängen kann. Aber abtrocknen tue ich mich nicht mit dem Haken, sondern mit dem Handtuch. Und so ist es halt auch. Ich brauche einen Aufhänger, um den Geist mal irgendwie in meinen Griff zu kriegen, aber dabei nicht bleiben. Da kann man mal ein paar Minuten machen, wenn es sein muss. Aber dann muss ich ansammeln. Und wenn ich jetzt nichts anderes mache, als den Geist in die Ecke treibe mit dieser Übung, dann ist am Ende des Trichters keine Flasche, wo sich was ansammelt, sondern einfach ein Schlauch. Und der Schlauch ist so lang, wie ich halt die Meditation so aufrechterhalten kann. Dann habe ich genau diese schöne Meditation, so lang wie ich es schaffe, den Geist also auf dieses Meditationsobjekt zu halten. Und am Ende vom Schlauch läuft wieder alles auseinander, dann habe ich ein paar Puncher wie immer. Und deswegen ist es ganz okay, den Geist anzuheben mit irgendwas Brauchbarem, irgendwas Einfachem, aber sich dann zu erinnern, ich muss Material sammeln. Und ob das jetzt Betrachtung über die Qualität eines Buddhas sind, seine Lehre, oder die fünf täglichen Betrachtungen oder was auch immer, das muss ich mir halt vorher aussuchen, was für mich von Belang ist und von Interesse. Und bei der Gelegenheit kann ich vielleicht mal eine kleine Anekdote, weil ich habe mich auch früher sehr viel mit solchen Methoden abgemüht und ich habe ja schon mal gesagt, es gibt so diese zwei Arten von Menschen. Die einen sind so diese hyperüberzüchteten Rennpferde, da gehöre ich dazu, der Geist galoppiert kreuz und quer durch die Gegend, will irgendwas tun, und dann gibt es mir diese kraftvollen Ackerbeule, die da einfach ihren Flug durch den Furche ziehen, kraftvoll, geradlinig, ruhig. Und für solche Leute mag das ja einfach und schön sein, den Geist zu sammeln, Punkt, und dann ist es schön und dann bleiben die dabei. Ich brauche aber mehr zu tun. Und ich habe mit dieser ganzen Gehmeditation und Atem, Nasenspitze und Butto konnte ich nichts anfangen. Und ich habe halt dann auch dank der WGM und diversen Vorträgen und Büchern und Mönchen, die ich kennengelernt habe, angefangen das zu machen, was der Buddha ja eigentlich empfohlen hat, nämlich reflektieren. Aber irgendwie war schon ein komisches Gefühl, wo ich mir gedacht habe, bin ich jetzt so ein Gescheithafer, der es besser weiß als alle anderen? Muss doch so viele lehren, diese Geschichten. Und es war für mich sehr beruhigend, dann von einem Mönch, in dessen Lebensgeschichte eine nette Anekdote zu finden. Ajahn Chandi, der ist damals Schüler von Ajahn Chah gewesen, inzwischen auch Senior-Mönch, Abt und so. Aber als junger Mönch kam er zu Ajahn Chah und er hat ihm auch nur gesagt, mach Butto. Und das hat er dann gemacht. Also das, ich nenne es immer den Dhamma-Traktor fahren, ne? So Butto, 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 Butto. Also immer bei jedem Schritt Butto, bei jedem Atemzug Butto. Und wie hat er da geschrieben? And I did Butto for almost a year like someone stupid. Also ich habe ungefähr ein Jahr lang Butto praktiziert wie ein Idiot. Mit dem Erfolg, keinen Erfolg zu haben. Dann hat Ajahn Chah mal einen Vortrag gehalten und hat gesagt, ja, er hat halt Mönche, die sind langsamer und manche sind halt schneller. Und so ein langsamer Mönch, wenn man dem eine Melone gibt, dann dreht er die und dreht die und dreht die und dreht die. Und ein etwas schnellerer Mönch, der dreht die ein, zwei Mal und dann schnappt er sich ein Messer und schneidet das Ding auf. Was heißt Melone? Wie ist die? Gelb, rot, grün? Ist da ein Kern, viele Kerne, kein Kern? Ist das süß, sauer, bitter? Was hat es damit auf sich? Und da ist bei Ajahn Chah der Groschen gefallen. Na klar, Butto. Der Erwachte, Erwachen. Wer ist erwacht? Woraus erwacht? Wozu erwacht? Worum geht es da eigentlich? Und dann hat seine Praxis Fahrt aufgenommen, weil er anfing zu reflektieren. Und das war für mich dann sehr schön zu hören, dass auch namhafte, bekannte Mönche sich auch damit rumgeprügelt haben und festgestellt haben, dass sie es falsch verstanden haben. Jetzt kann man noch auf das leidige Thema Jhanas eventuell noch ein wenig eingehen, wenn ihr Lust habt. Eigentlich nur eine Anmerkung, das ist mir mal aufgefallen, weil es gibt ja so viele Leute, die mangels Sati sich nur an ihrer Sammlung abmühen, um dann irgendwann mal Jhanas zu erleben. Der Dieter hat mal gesagt, es gibt einen Lehrer, der sagt, es gibt Leute, die erleben Jhanas und kriegen es gar nicht mit, was ich durchaus für möglich halte, weil wenn man kein Sati hat, wie soll man es denn dann auch mitkriegen? Das Problem ist aber, mir ist was anderes aufgefallen, wenn man sich mal etwas ausführlicher mit den Lehrreden beschäftigt, dann stellt man dann fest, dass der Buddha in 45 Jahren Lehrtätigkeit die unterschiedlichsten Menschen belehrt hat, oder die auch zu ihm gekommen sind mit Fragen in erster Linie, weil von sich aus hat er nur die Mönche belehrt. Aber da waren Könige, Fürsten, da waren geschulte Brahmanen, da waren reiche Händler und heute würde man sagen Politiker, Manager, Wissenschaftler. Da waren aber auch Handwerker, Soldaten, Fischer, Hausfrauen, alle möglichen Leute aus allen Bevölkerungsschichten haben ihm Fragen gestellt zu den zum Teil groteskesten Themen. Aber ich habe zwar den ganzen Pali-Kanon noch nicht durchgeackert, aber ich habe bisher noch keine Lehrrede gefunden, wo irgendjemand dem Buddha vorjammert, dass es mit den Jhanas nicht gebacken kriegt. Ist doch merkwürdig. Ein guter Freund von mir hat gesagt, ja, du musst bedenken, es war damals eine ganz besondere Zeit. Das stimmt. Also vor 2.500 Jahren ungefähr, 2.500 Jahren war mit Sicherheit eine spirituelle Blütezeit. Und wer da auf der Suche nach meditationserfahrenen Leuten war, musste sicher nicht weit gehen. Aber das heißt doch deswegen noch lange nicht, dass alle Menschen damals von klein an geborene Meditationsmeister waren. Also ich vergleiche das mal so. Es gab damals sicher sehr viele sehr große alte Bäume, wie man sie heute nur in wenigen Nationalparks findet. Sicher gab es da mehr. Aber das Getreide wurde damals auch geschnitten und nicht gefällt. Und die Erdbeeren waren nicht melonengroß. Das heißt, es gab damals mit Sicherheit mehr Leute, die was drauf hatten, aber die große Masse war auch nicht anders gestrickt als wir. Dieses Jhana-Problem scheint ein Problem des Westens zu sein, weil man mangels Sati einfach gar nicht mitkriegt, in welchem Maß der Geist eigentlich gesammelt und vertieft ist. Und dass vielleicht die Begeisterung und Sammlung und Vertiefung nicht so klappt, liegt vielleicht daran, dass man sich Objekte sucht, für die man sich halt auch gar nicht begeistern kann. Also wenn man sieht, mit welcher unglaublichen Konzentration und Sammlung stundenlang wir uns an Computerspiele, Romane und Hobbys vertiefen können, weil er begeistert sind, was uns interessiert, weil er Hingabe ist. Und dann setzt man sich aufs Kissen und macht dann Atembetrachtung. Wie sehr interessiert euch euer Atem im Alltag? Freut euch schon, wenn ihr dann irgendwie mal Pause habt, dann kann ich endlich mal wieder meinen Atem zuwenden, weil es gibt eigentlich nichts Spannenderes. Und, nee, es ist todlangweilig. Vor allem, wenn man gar nicht weiß, was man damit machen soll, weil es ist ein großer Unterschied, ob ich mich auf den Atmungsvorgang fokussiere und dann warte, dass was Spektakuläres passiert, oder ob ich anfange, die Atmung als Hilfsmittel zu nehmen, um Einsicht zu kriegen. Vielleicht eine nette Gelegenheit, mal über dieses oft angebotene Atemzählen zu reden. Ich betrachte das oder bezeichne das gerne als wunderbaren Blödsinn. Und zwar exakt so ernst gemeint und auch in der Reihenfolge. Atemzählen ist zunächst einmal wunderbar, ohne Wenn und Aber. Warum? Weil es jeder kann. Den Puls wahrnehmen ist schon mal sehr schwer. Aber die Atmung kriegt eigentlich fast jeder mit. Und zählen, wenigstens bis drei, können auch die meisten. Und was macht man denn dann eigentlich? Einen rhythmischen, zyklischen, körperlichen Vorgang kombiniere ich mit einer geistigen Aktivität des Zählens. Das heißt, Körper und Geist hier und jetzt. Und das ist das Fundament jeder Meditation. Das ist toll, das ist großartig. Und das ist grundsätzlich mal nicht schlecht. Und ich kann halt auch nicht die vergangenen Atemzüge zählen. Wie viel waren es gestern von 12.05 Uhr bis 12.07 Uhr? Und was ich morgen, ob ich morgen überhaupt noch atme, weiß ich nicht. Also ich kann nur im gegenwärtigen Moment diesen Vorgang mit dieser geistigen Aktivität begleiten. Das ist, wie gesagt, der Fußabstreifer. Ich bin da, Körper, Geist, hier und jetzt, alles andere ist weg. Schön. Und das ist auch so weit, so gut, das können wir auch gut nachvollziehen, wenn wir zum Arzt gehen, der hört uns ab, sagt, machen Sie mal drei normale Atemzüge und dann halten Sie die Luft an. Das ist kein Problem. Auf der Ebene ist es in Ordnung. Das ist wunderbar, weil es so einfach ist, weil es jeder kann und weil es die Grundlage der Meditation ist. Wenn ich aber da aufhöre und nichts anderes mehr mache, beginnt der Blödsinn. Weil irgendwann zählt man halt dann bis 1 bis 3, der andere bis 5 bis 10 und dann fängt man wieder von vorne an. Kann man eine Frau, die dann sich beklagt hat, oh, gestern konnte ich 3x10 Atemzüge zählen, heute bin ich nach 7 schon immer draußen. Es ist dann nur irgendwie so eine Art Wettbewerb oder sowas. Und wie gesagt, welche Einsicht will ich daraus gewinnen? Fokussiere und wenn ich stupid genug bin, beruhigt sich der Geist und ich habe eine schöne Meditation. War eigentlich gar keine. Und wenn ich es nicht schaffe, weil es zu langweilig ist, ist es, oh, ich schaffe das nicht, alle anderen schaffen das. Wenn ich aber mal anfange, Atmungsbetrachtung zu machen, wir müssen jetzt nicht von Anapanasati reden, gleich so hochtrabend eine Übung zu nehmen, die der Buddha den Haushältern gar nicht empfohlen hat, sondern einfach nur sagt, ich nehme die Atmung und schaue mir die mal ein bisschen genauer an. Dann fällt auch dem pflichtesten Gemüt auf, dass der Atemvorgang mindestens aus zwei Komponenten besteht, Einatmung, Ausatmung. Und wenn die Einatmung da ist, ist nun mal die Ausatmung nicht da. Und wenn die Ausatmung da ist, ist nun mal die Einatmung nicht da. Das heißt, ich kann überhaupt keinen ganzen Atemzug als Ganzes betrachten. Was zähle ich denn da? Einatmung 0,5, Ausatmung 1, dann 1,5, was? Und sobald ich das genauer anschaue, stelle ich fest, dass da noch mehr Komponenten sind. Nämlich, dass oben so einen kleinen Totpunkt gibt, der recht kurz ist, aber nach der Ausatmung kann der sehr lang sein. Also ich habe schon Momente erlebt, wo man gedacht, da kommt da noch was oder war das mein letzter Atemzug? Also das ist dann schon interessant. Auch ist die Ein- und Ausatmung nicht kontinuierlich, sondern immer am Anfang etwas stärker und ist danach. Ah. Aber das allein ist es ja nicht, dass da Luft rein und raus geht, sondern es ist ein körperlicher Vorgang. Oh, da gehört ja noch mehr dazu, als dass die Luft rein und raus geht. Und dass dieser körperliche Vorgang funktioniert, dazu muss ja auch das Herz arbeiten, weil ich brauche ja auch dann den Sauerstoff, der dann durch die Blutbahnen transportiert wird. Atmung ist ja nicht nur, dass ein Blasebalg sinnlos pumpt, sondern wir können ja durch diese schrecklichen Sachen, die wir ab und zu hören, auch mal was lernen, wenn die Menschen in irgendwelchen Containern ersticken. Die haben ja auch Atemvorgang gehabt. Ja, wenn kein Sauerstoff mehr in der Luft ist, nutzt es nichts. Und dann fängt das Ganze an, so und so interessant zu werden. Meine Atmung. Ist es auch mein Sauerstoff? Ist die Luft in der Lunge meine Lunge und die außerhalb nicht oder was? Oder? Und auf einmal fängt das Ganze an, interessant zu werden. Das Ganze ist unbeständig und bedingt von allen möglichen Faktoren. Aber wenn nämlich das Herz aussetzt, setzt auch die Atmung aus. Und wenn ich nicht genug trinke, nicht genug esse, das ist alles bedingt. Bedingt entstanden, hängt zusammen. Es ist unbeständig und mit Sicherheit nicht zufriedenstellend, weil Einatmen allein ist nicht zufriedenstellend. Sonst wären alle Asthmatiker glücklich. Die haben Probleme auszuatmen. Und Ausatmen allein ist auch nicht glücklich, wir müssen dann wieder einatmen. Und wenn wir der ganze menschliche Existenz ist von dieser Atmung abhängig. Und wenn die dann zu Ende kommt, war es das. Und ich habe keinerlei Kontrolle drüber. Ich kann vielleicht mal kurz die Luft anhalten, aber wie lange kann ich das? Und was davon ist dann meins? Atta, selbst, ich. Hoppla. Und auf einmal breitet sich die ganze Buddha-Lehre schon aus. Weil ich kriege das mit, ich kriege die Zusammenhänge mit, das Unbeständige mit, das Nicht-Zufriedenstellende mit und ich weiß auch gar nicht, was ich da als mein Ich und Selbst bezeichnen soll. Und gleichzeitig kriege ich aber mit, dass trotzdem das Ego drauf beharrt, dass ich es doch bin, der atmet. Aber irgendwie schon. Und meine Atmung, weil ich kann ja doch irgendwie da irgendwas kontrollieren, oder nicht? Und dann kriege ich Upadana mit. Und zwar in allen Formen. Kanda Upadana, dieses Anhaften an diesem ganzen Körperlichkeit und an den ganzen Kandas und am ganzen Erleben und an der Ansicht, Ditti Upadana, dass ich dann doch irgendwie, das ist ja doch irgendwie Kontrolle oder bis hin zu Atarat Upadana, diese selbst. Ich kann ganz, ganz viele Aspekte breiten sich vor mir aus, wow, und das ist Reflexion. Und dann bin ich immer noch bei diesem einen Berg, Einspitzigkeit. Ich mache nichts anderes, als bei der Atmung zu bleiben, aber ich nutze den Vorgang und versuche, was daraus zu lernen. Und dann habe ich dieses Wissen vom Dhamma und dann kann ich bereits auf relativ einfacher und, wenn auch noch oberflächlicher Ebene, voll ins Dhamma einsteigen. Reflektieren, Erkenntnisse haben und das ist alles noch mit diskursiven Denken verbunden, das ist klar. Aber je interessanter das dann wird, je mehr ich mich da sage, wow, da tut sich dies auf und das und der Aspekt, umso mehr steigt die Sammlung und die Begeisterung. Und das kennen wir ja auch aus den Lehrreden. Ich brauche die Freude, die Spaß an der Freude, damit die Sammlung überhaupt was wird. Amocha, Pitti, Prasadi, Sukha, dann kommt Samadhi. Baut sich auf der Freude und Begeisterung auf. Und erst wenn dann die Sammlung ausreichend ist bei der Sache, dann kommt Vipassana oder eigentlich genauer Yathabhutanandasana, aber diese Einsicht in irgendeine Struktur ist erst dann möglich. Und dann verlassen wir halt den diskursiven Teil, um wirklich mal auf einer Erlebnisebene zu sein, ohne Wörter, ohne Begriffe, sondern unmittelbar. Wie ich aber dahin kommen soll, wenn ich 1, 2, 3 und von vorne und 1, also schön 2, 3, das mache ich eine halbe Stunde lang und irgendwann bin ich dann entspannt und erholt. Das gönne ich jedem Menschen und die Einsicht, Erkenntnis, 0. Aber schön was. Und ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Dann kann ich abschließend noch vielleicht, muss man jetzt nicht überfrachten. Eine kleine Zusammenfassung, also was wir auf jeden Fall brauchen ist Wissen und wenn es geht auch schon Verständnis vom Dhamma, also ohne Information werden wir ja kaum uns irgendwas aussuchen können, was wir betrachten und worin wir eigentlich Einsicht haben wollen und vor allem auch warum. Und dieses Wissen, warum es geht. Und dass es nicht darum geht, Sukha Vedana zu kultivieren. Ein angenehmes Gefühl. Das kommt als Kollateralnutzen nebenbei, das darf man genießen, aber darum geht es nicht. So, wenn man weiß, was man tun kann, dann wäre es auch sinnvoll, sich was auszusuchen, was einen interessiert, wo man mit entweder emotional oder zumindest intellektuell oder am besten mit Hirn und Herz bei der Sache ist. Also irgendeine Methode, die dann für 35 völlig verschiedene Leute angeboten wird. Was soll das sein? Der Buddha hat sich 45 Jahre lang den Mund fusselig geredet zu den verschiedensten Themen, weil wir halt auch alle verschieden sind. Kann doch nicht sein, dass wir alle dran hocken und dann alle unsere Atemzüge zählen. Das heißt, ich suche mir was aus, was für mich passend ist, was mich interessiert, wo ich auch Begeisterung dafür aufkriege. Und wenn man eine solche Methode gefunden hat, dann geht es darum, möglichst selbstständig irgendwann damit zurechtzukommen und nicht davon abhängig zu sein, alle halbe Jahr auf einen Retreat zu fahren, sondern möglichst selbstständig und möglichst oft sie anzuwenden. Eine Praxis, die dann zu Ende ist, wenn der Vortrag zu Ende ist, wenn man das Buch zuklappt, wenn man den Arsch vom Kissen hebt, ist keine Praxis, sondern bestenfalls ein Hobby. Dazu können wir wieder in die Vorschalt lehren. Sila, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit fängt bei einem selber an. Wenn ich nur Wellness will, ist es ja in Ordnung. Aber dann kriege ich auch nicht mehr. Wenn ich aber Dhamma praktizieren möchte und ein bisschen einen größeren Horizont habe und vielleicht sogar über das Ende dieses Lebens hinaus denke, dann genügt Wellness nicht. Und da brauche ich halt auch eine Methode, die mir angemessen ist, und sich an eine Methode zu verschleißen, an der Mönche schwer zu kauen haben, halte ich halt für weniger sinnvoll, sondern muss man sich halt auch was suchen, was für Haushälter kompatibel ist. Wie sagt der Erhabene, auch beim Gehen, Mahanama, magst du diese Betrachtung üben, beim Stehen magst du sie üben, beim Sitzen magst du sie üben, beim Liegen magst du sie üben, auch während du deiner Beschäftigung nachgehst, magst du sie üben, auch während du im Haus voller Kinder wohnst, magst du sie üben. Also irgendetwas, was alltagstauglich ist. Und das heißt ja nicht, dass man sich dann nicht ab und zu mal in die Stille zurückzieht, um die Sachen, die man im Alltag schon mal gut beobachten kann, in der Abgeschiedenheit mal wirklich genau unter die Lupe nimmt. Und dann wäre es sehr sinnvoll, irgendwann mal Sati von Samadhi unterscheiden zu können. Und was ihr Mönche ist die Fähigkeit der Achtsamkeit oder des Gewahrseins oder des Aufmerksamkeit. Da ist ihr Mönche, der edle Jünger, gewahrsam, ist mit höchster Geistesgegenwart begabt. Was da einst getan, einst gesagt wurde, daran denkt er, daran erinnert er sich. Und so, also wie er es gelernt hat, so wacht er beim Körper über den Körper, bei den Gefühlen über die Gefühle, beim Herzen über das Herz und bei den Erscheinungen über die Erscheinungen. Unermüdlich, klar bewusst, achtsam, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. Das nennt man, ihr Mönche, die Fähigkeit des Gewahrseins, also Sati. Und dann, wenn man also Sati schon mal ein bisschen tatsächlich als Sati erlebt, würde ich empfehlen, Sati zu üben, weil es meines Erachtens die Schlüsselfähigkeit ist, die wir brauchen. Und dann Sati üben und zwischendrin könnt ihr gerne auch mal Sati üben. Und das war's zunächst einmal von mir. Wir haben jetzt noch ein halbes Stündchen für Anmerkungen, Fragen, aber auch für Korrekturen und Kritik. Aber vielleicht wollte sich jetzt irgendwann jemand äußern. Am Anfang war ja irgendwie sprachlicher Lockdown.
Es gibt vom Buddha zwei schöne Bilder eigentlich. Das eine ist das, wo man ein Kalb, eine junge Kuh an einem Pfosten anbindet. Und da springt es dann rum, solange bis es müde wird und sich niederlegt. Schönes Bild für Samadhi. Und was die Satipatthana aber betrifft, da spricht der Buddha dann von Gochara, also von dem Weidegebiet. Da ist dann ist nichts angepflockt, sondern das sind dann die Gebiete, wo sie Kühe da frei herumlaufen können. Aber es ist natürlich abgegrenzt.
Ja, genau, das ist sehr schön. Diese Abgegrenztheit, die man sich mit Maya mal eigentlich aussucht. Mhm. Welches heilsame Gebiet will ich denn jetzt abgrasen? Und nicht einfach sinnlos durch die Gegend wandern, den Geist lassen lassen, sondern ich muss ihn halt einzäunen. Aber einzäunen ist halt was anderes als anflocken. Aber wenn uns jetzt in diesem Gebiet halt irgendwo ein paar Büschel Gras sehr schmackhaft sind, dann bleibt da die Kuh automatisch da stehen. Sammelt sich da und. Das heißt, wir fangen halt mal mit etwas Offenerem an und mit der entsprechenden Hinwendung und Begeisterung stellt sich dann Samadhi ja von selber ein. Wenn ich natürlich mit Gewalt auf meinen Geist eindresch, mir völlig wurscht ist, in welchem Zustand er ist, und ich völlig müde bin, dann ist es halt irgendwie kontraproduktiv, Samadhi zu üben, weil wir eh überkonzentriert sind. Aber Sati kann ich immer üben. Sati kann ich üben, egal in welchem Zustand ich bin. Das ist ja das Wunderbare. Und ich kann es immer brauchen. Aber man muss es wirklich mal Sati als Sati erleben. Und das ist nicht ganz so einfach. Aber das wäre dann schon die erste Übung, dass ich mich mal niederlasse und einfach mal eine ganz einfache Übung aussuche und sage, und heute schauen wir mal das Übungsfeld Samadhi mit den drei Komponenten an und versuche die tatsächlich unterscheiden zu lernen. Dass ich mal wirklich sage, okay, das ist jetzt Sammlung und das ist das Gewahrsam der Sammlung. Und das ist dieses Wissen, was ich mir ausgesucht habe. Bin ich da noch da? Das muss man halt erstmal lernen, weil dafür sind ja die Übungsgebiete da, um die acht Pfadlieder zu entwickeln, weil es wird zwar immer gern gesagt, Sila, Samadhi und Panya ist der Pfad. Das stimmt ja nicht. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, der irgendwie verschütt gegangen ist, ist egal. Aber Sila, Samadhi und Panya sind die Übungsgebiete, die dafür sorgen, dass wir die Pfadglieder entwickeln, damit die irgendwann mal zum Pfad werden. Das ist der Stromeintritt. Wen dieses Thema jetzt ein bisschen mehr interessiert, noch ein paar verschiedene Anmerkungen oder was Ajahn Chah da genauer gemeint hat und die Lehrreden dazu ein bisschen nachlesen möchte, die ich da zusammengestellt habe. Für den habe ich ein Heft dabei, das könnt ihr mitnehmen. Und diejenigen, die das jetzt zu Hause hören, die können sich das Heft beim Dhammadana-Projekt bestellen oder einfach runterladen. Die Beate ist so nett und stellt es ins Netz. Das steht schon im Netz, wunderbar. Also man kann das PDF runterladen. Da ist das Ganze nachzulesen und noch viel mehr. Und wenn es dann keine Fragen, Anmerkungen mehr sind.
Ich wollte nur so viel sagen, dass du mir, ich sage dir, aus dem Herzen gesprochen hast, eigentlich besser gesagt, als ich es sagen könnte. Aber wir haben sowieso darüber öfters gesprochen, dass es keinen Sinn macht, sich einfach hinzusetzen und zu sagen, man meditiert und keine Einsichten kommen und man denkt nicht, man reflektiert nicht, man sitzt einfach da und schwelgt in Glück oder Unglück, wie du es sagen willst, ja, gute, schlechte Meditation. Das heißt, ich fand es super, dass so, du es auf den Punkt gebracht hast.
Das erinnert mich an dieses Gespräch genau, weil ich auch schon öfter von manchen Leuten, die auch so einen Wissenswasserkopf haben, gefragt, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll eigentlich.
Ja, genau.
Und bei mir ist es eigentlich eher das Gegenteil, ich weiß immer nicht, was ich unterlassen soll. Ich muss mal von dem ganzen Boost, der sich da ausbreitet, immer irgendwas aussuchen. Ich sage, okay, heute das oder jetzt das. Ich kann da immer nur, das ist halt meine Vorgehensweise, die ist nicht für alle kompatibel, die alte Zen-Frage anbieten. Was ist das jetzt? Ich kann das jetzt groß oder klein schreiben. Es spielt keine Rolle. Wenn ich mich hinsetze oder auf einem stillen Ort auf und ab gehe, was auch immer, ich würde so und so sagen, dass manche Leute, die so und so den ganzen Tag sitzen, vielleicht einmal lieber gehen, an irgendeinem ruhigen, unaufgeregten Ort, einfach sich bewegen, an der frischen Luft. Und dann einfach dieser gegenwärtige Moment, kann ich über den irgendeine Aussage machen? Und wenn ich jetzt nicht im Koma bin oder wie der Heinz im Gebiet der Nichtzeit, muss ich irgendwas erleben. Irgendwas drängt sich in den Vordergrund. Eine Empfindung, eine Emotion, ein Gedanke, irgendwas. Und dann nehme ich es halt. Und dann muss ich es aber in den Schraubstock des Gewahrsams einspannen und dann brauche ich Werkzeuge und Fragen sind Werkzeuge. Irgendeine Aussage, und dann kann ich die Aussage ja Wort für Wort zerlegen. Was meine ich denn eigentlich? Oh, mir geht es so schlecht, ich bin so nervös oder ich bin so sauer oder ich bin so traurig. Ja, das ist so eine ganz allgemeine Aussage. Aber was heißt das konkret traurig? Ist es ein Ohrläppchen, ein Knie, ist es nur ein Gedanke, kann ich einen anderen Gedanken wählen? Wenn ja, warum mache ich es nicht? Wenn nein, warum nicht? Was heißt das konkret? Selbst wenn ich einfach nur sage, jetzt, nein, ich sitze heute da. Ja, aber was heißt sitzen? Woher weiß ich, dass ich sitze? Wie kann ich diese Aussage treffen? Ich habe mir schon mal überlegt, man müsste fast mal einen Übungstag machen, vom Alltagsgeist zum Übungsgeist, damit man lernt, dass, was ich gerne mit Schau genau übersetzt, Yoniso Manasikara, den Dingen auf den Grund gehen. Schau genau. Also ich brauche eine Ausrichtung, was schaue ich an? Und dann muss ich mal von dieser Alltagsoberfläche wegkommen und die Dinge zerlegen. Und das Lustige ist, es bröselt dann auseinander.
Ich hätte auch noch also zu dem Schau genau, dass man sich praktisch, dass man halt möglichst dann versucht, irgendwie sich ein Thema rauszusuchen, das einen im Moment auch wirklich interessiert und betrifft. Und das man dann nutzen kann, um halt die jetzige Situation möglichst gut zu nutzen und halt möglichst viel daraus zu lernen, so wie da gibt es doch diese eine Sutta vom Hofkoch, der geschickte Hofkoch, der halt möglichst schaut, dass er halt für den König irgendwie die schmackhaftesten Speisen zubereitet, dass er halt einfach erkennt, das wird der König heute am liebsten essen und das ist am gesündesten für ihn und so. Und so dass man praktisch für sich selber halt dann das Thema rausfindet, von dem man halt, das man halt jetzt beleuchten will und das auch einen halt dann weiterbringt.
Ja, ist klar. Dieses Gleichnis ist wunderbar von dieser Lehrrede, weil wenn wir ja sind ja unser eigener Koch sozusagen. Was uns nicht interessiert, ich biete halt einem Vegetarier keine Weißwurst an. Das ist, und genauso gehen auch manche Leute, hocken dann hin und jetzt machen wir Artenbetrachtung und Butto oder irgendwas. Und es interessiert mich nicht und ich mühe mich dann ab. Wenn ich aber natürlich, und das ist ganz entscheidend, ich brauche ja nicht nur ein Thema, das interessant ist, das schon, was sonst. Aber das Wesentliche ist ja irgendwann Reflexion, die Spiegelung, den Selbstbezug. Was hat das mit mir zu tun? Und gerade im Westen, wir Kopfmenschen, für uns ist diese Fülle an Sutten sehr gefährlich, weil man da so wunderbar philosophisch drüber spekulieren kann und Informationen verknüpfen. Und ich benutze jetzt mal ein grobes Wort, aber das ist sehr treffend. Auch in der BGM habe ich das schon sehr oft erlebt, dass diese Suttenbesprechungen keinerlei Selbstbezug haben. Da werden keine Erfahrungen ausgetauscht, sondern das ist reine Hirnfickerei. Reines Befriedigen des Intellekts. Das ist schön, es ist angenehm und geistige Gymnastik hat noch niemand geschadet, aber eine Einsicht ins Dhamma kriege ich ja nur unmittelbar, wenn es mich direkt betrifft, wenn ich es erlebe. Und nicht darüber spekuliere, ob jetzt der das so schön formuliert hat und hier steht es und das passt dazu. Ohne Selbstbezug. Und das ist halt auch immer die Frage, was, deswegen fange ich halt an, was der gegenwärtige Moment, mein gegenwärtiger Moment. Und was interessiert mich und was hat es mit mir zu tun? Und wenn ich dann natürlich Informationen über das Dhamma habe, kann ich die natürlich benutzen und sagen, ah, jetzt sehe ich tatsächlich das, was da beschrieben ist. Die zum Beispiel mal die Khandas als Khandas erleben und nicht in dieser Substantivfalle stecken bleiben. Weil das ist auch sehr gefährlich. Wir haben halt Begriffe. Also haben wir Körperlichkeit, Gefühl und Wahrnehmung und Absichten und Bewusstsein und daraus wird dann immer ein Ding. Aber die kann das in Haufen, und zwar dynamische Haufen. Und das muss erlebt werden. Und das sind also Sachen, wo man sagt, da darf ich jetzt nicht im Intellekt stehen bleiben mit irgendwelchen Begriffen, sondern ich muss schon wissen, um was es geht. Aber dann will ich das auch unmittelbar erleben. Und dann passiert es halt, wenn es interessant ist, wenn es mich betrifft, und dann wird es auch irgendwann immer noch interessanter, dass dann halt auch Einsicht entsteht. Allerdings besteht dann auch die Gefahr, das haben wir letztes Mal auch besprochen, wenn man mit sehr viel Schwung dann mal richtig reinkommt und was sieht, was dem Ego nicht so gefällt, kann das auch beängstigend sein. Es gibt ja so Lehrreden, wo es dann heißt, da tut sich von mir ein Abgrund auf. Das ist klar, muss man dann auch wieder ein bisschen behutsam sein und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, aber auch nicht mit Gewalt durch. Aber man geht dann halt so nah ran und interessiert sich dafür, was jetzt daran so erschreckend ist, an dieser Erkenntnis. Aber es ist alles unser Leben und wir haben herzlich wenig Lebenszeit noch zur Verfügung. Das wissen alle, verstanden haben es die wenigsten. Ich bin auch immer überrascht, wenn ich neue Nachrichten von verstorbenen Freunden kriege. Erst am Wochenende wieder jemand, Anfang 60 ein Herzinfarkt. Das ist für mich jetzt nicht mehr so weit weg. Die Sache mit der Dringlichkeit. Als Haushälter müssen wir nicht von morgens bis abends so praktizieren wie die Mönche und Nonnen, aber man darf schon mal aufpassen, wie viel Zeit und Energie wir in Dinge reinstecken, die letztlich komplett witzlos sind, weil sie komplett auch außerhalb unserer Reichweite sind. Die weltlichen Belange spielen eine Rolle, aber mal ein bisschen größeren Fokus drüber hinaus und dann ziehe ich halt da Energie ab und widme mich dann vielleicht doch lieber den Dingen, die über dieses Leben hinausgehen. Und unser Wissen nehmen wir nicht mit. Nur unsere unmittelbaren Erlebnisse, das, was wir verinnerlicht und begriffen haben, diese Ausrichtung, die macht sich bemerkbar. Und jetzt richten wir uns auf den Heimweg aus. Ich sage, danke fürs Zuhören, danke fürs Kommen. Guten Abend miteinander und kommt's gut heim.